Lass uns über Politik reden.
Der Podcast mit Anja Schöpe
und Alexander Lorz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir sagen Hallo und auch an dich Hallo, Alexander.
Ja, hallo, liebe Anja. Auch ich freue mich, dass Sie das ja alle wieder dabei seid, wenn wir jetzt eine neue große Linie ausziehen wollen. Denn wir haben ja gesagt, wir beenden jetzt mal die Visionslinie für Europa für den Moment. Es wird bestimmt irgendwann den Punkt geben, wo man auch diesen Faden wieder aufnimmt. Aber wir wollen jetzt mal einen ganz anderen Faden zu spinnen beginnen.
Einer neuen Vision der Politik auf der Spur brauchen wir eine Glückspolitik statt einer Wachstumspolitik?
Ja, das ist doch eine echt herausfordernde Fragestellung für eine Politikerin oder einen Politiker. Ich muss sagen, ich habe, als wir uns die Frage zum ersten Mal gestellt haben, da schon auch im ersten Moment geschluckt und habe mir gedacht, ups, was könnten wir jetzt damit meinen? Versteht man uns überhaupt, wenn wir diese Frage stellen da draußen? Wahrscheinlich müssen wir das ein bisschen näher konturieren.
Genau, und das machen wir heute in der Startfolge unserer neuen thematischen Reihe mal, dass wir versuchen, ein bisschen aufzufächern, was meinen wir eigentlich damit? Warum hast du geschluckt am Anfang?
Naja, weil irgendwie Glück ist so ein Wort, das man als Politiker nicht so gerne in den Mund nimmt, weil ja, man hat das Gefühl, man begibt sich damit in eine Sphäre, die dem politischen Handeln, wenn dann allenfalls nur sehr begrenzt zugänglich ist. Deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen verpönt. Obwohl, wenn ich so richtig darüber nachdenke, hat eigentlich alles mal damit angefangen. Wenn wir an die amerikanische Unabhängigkeitserklärung zurückdenken, 1776, dann steht da ja unter den drei, quasi in den drei menschlichen Grundbedürfnissen, die jeder Mensch also gewährleistet bekommen sollte, life, liberty and the pursuit of happiness. Also im Prinzip kann man sagen, im fast schon ältesten Verfassungsdokument der Welt, wenn wir mal die englische Magna Carta beiseite lassen, ist Glück tatsächlich ein zentraler Begriff, der in diesem Falle die Abspaltung der amerikanischen Kolonien vom englischen Mutterland rechtfertigen sollte. Also im Prinzip steht da ja drin, mit England werden wir nicht mehr glücklich, wir wollen aber glücklich sein und deswegen müssen wir selbstständig sein, wenn wir es jetzt mal so ganz salopp auf den Punkt bringen. Deswegen sage ich ja beim zweiten Nachdenken, ist das plötzlich gar nicht mehr so fernliegend. Und dann habe ich ja natürlich noch ein Vorleben. Wir haben ja ein gemeinsames Vorleben. Und im Bildungsbereich, und wir haben darüber ja auch schon hier gesprochen, über beispielsweise so Aktionen wie den Wiesbadener Glückstag mit Christine Stiebi. Also im Bildungsbereich ist die Frage, wie bekommt man Kinder und Jugendliche, wie kann man sie zu ihrem Glück bringen, führen, ihnen dafür Hinweise geben? Wie kann man vielleicht sogar Glück als Schulfach unterrichten? Die haben wir uns ja schon mal gestellt. Und ehrlich gesagt, wenn man Glück als Schulfach unterrichten kann, dann muss man es auch als politisches Ziel verfolgen können.
Diese Initiativen und Glückstag in Wiesbaden und die Diskussionen als Schulfach, da kann man, glaube ich, auch in die Reihe dann aufnehmen, diese Flut an Ratgebern, Angeboten und so, die es in unserer Gesellschaft gibt, zur Selbstoptimierung, zur Achtsamkeit, zum Weg des wahrhaft erfüllenden Lebens. Das scheint ja schon ein Thema zu sein.
Ja, ich glaube, wir können wirklich an so einer Beobachtung festmachen, wie gehen wir einfach mal hier in die Buchhandlung. Also hier in Wiesbaden würde man, nein, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, jeder weiß, wie die große Buchhandlung am Mauritiusplatz heißt. Also egal wo, je größer die Buchhandlung, umso mehr und vor allem gerade diese Wühl- und Grabbeltische sind voll eigentlich mit Glücksliteratur. Oder jedenfalls mit, wie komme ich wirklich zu einem erfüllten Leben, zu einem glücklichen Leben, zu einem entschleunigten Leben, zu einem bedeutsamen Leben, was auch immer. Also die Titel variieren, aber eigentlich geht es im Kern doch immer um das Gleiche. Wie kann ich als Mensch, das ist das, wo sich's mit dem Bildungsthema schneidet, wie kann ich als Mensch sozusagen das mir innewohnende Potenzial optimal entfalten und mich dabei natürlich dann auch wohlfühlen? Und das ist schon ganz interessant, wenn man so mal zurückdenkt. kann ein bisschen länger zurückblicken und also als ich Kind oder Jugendlicher war, also da war das allenfalls ein psychiatrisches Problem. Nach dem Motto, wenn du Schwierigkeiten hast, dann hast du vielleicht hier und dort so einen Ratgeber. Aber diese Ratgeber, was ja schön ist, haben mittlerweile längst eine positive Schlagseite bekommen. Deswegen rede ich auch von Potenzialentfaltung. Also es geht nicht darum, mit irgendwelchen Problemen fertig zu werden, irgendwelche Schwierigkeiten zu überwinden, sondern es geht darum, sich selbst Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die einen an dieser optimalen Entfaltung des eigenen Potenzials hindern. Und das ist ja eigentlich unser bildungspolitisches Ziel, dass wir Kinder und Jugendliche dazu befähigen wollen, ihr Potenzial optimal zu entfalten. Also ganz offensichtlich hat sich mittlerweile das Denken durchgesetzt, bleiben wir mal kurz im Bildungsbereich, dass jetzt irgendwie Deutsch, Mathe, Fremdsprachen und Naturwissenschaften, was man sonst noch so alles in der Schule lernt, möglichst gut zu können, dass das irgendwie nicht ausreicht. Da kommt dann ja auch diese Diskussion beispielsweise über den Unterricht von Alltagskompetenzen her, ne? Und wie machen wir Finanzbildung, wie komme ich überhaupt in meinem Leben zurecht und wie schließe ich meinen Mietvertrag ab? Und diese Glücksorientierung, das ist jetzt quasi nochmal eine Stufe weiter, wo es um mehr geht als nur darum, wie meistere ich mein Leben, mal ganz praktisch, sondern was mache ich aus meinem Leben, so dass ich wirklich irgendwie am Ende draufschauen kann oder vielleicht auch mal an die Seitenlinie treten und auf mein eigenes Leben schauen kann, sagen kann, ja, ne, ich bin so unterwegs, dass ich wirklich das Gefühl habe, ich bin ich und ich entfalte mich. Ich weiß nicht, ob man früher, vielleicht gab es früher andere Bedürfnisse, die drängender waren, so dass man das einfach hintangestellt hat. Vielleicht hat man auch das Gefühl, wenn alles, was irgendwie so an materiellen, physischen und unmittelbar emotionalen Bedürfnissen gestillt ist, dann stellt sich so ein Glückszustand von selber ein. Da muss man sich nicht nochmal extra drum kümmern. Aber ganz offensichtlich sind wir hier auch in der psychologischen Erkenntnis weiter und sehen, dass das alles zwar richtig und wichtig und notwendig oder zumindest hilfreich ist, aber am Ende sozusagen unser Menschsein noch nicht vollkommen macht.
Zu diesem Thema gibt es auch unterschiedliche wissenschaftliche Modelle, wie zum Beispiel die Bedürfnispyramide von Maslow. Die ziehen wir jetzt beide hier mal ein bisschen genauer heran, um nachvollziehbar zu machen, wo eigentlich unsere Fragen sind oder wohin unsere Gedanken jetzt bei dem Thema gehen. Ich versuche mal diese Bedürfnispyramide, so gut es geht, hier an dieser Stelle zu beschreiben. Also Maslow, amerikanischer Psychologe, wählt eine Pyramidenform für sein Modell. Breite Basis unten, quasi der Sockel, Fuß bis hin halt zur Spitze. Und diese Pyramidenform teilt er in insgesamt 5 Ebenen. 1 ganz unten bis hin Ebene 5 ganz oben, die Spitze. Und jeder dieser 5 Ebenen ordnet er ein menschliches Bedürfnis oder einen Bereich menschlicher Bedürfnisse zu. Das sind folgende 5, ganz unten, quasi der Sockel, der Fuß dieser Pyramide, die physiologischen Bedürfnisse. Also das Bedürfnis für das unmittelbare Überleben, Essen, Trinken oder die Bedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen. Manchmal findet man bei den Erklärungen auch Wärme, also nicht erfrieren, so etwas. Als zweite Ebene sieht Maslow die Sicherheitsbedürfnisse eines Menschen, also Bedürfnis nach Stabilität, Sicherheit der Existenz, Schutz vor Bedrohung. Dritte Ebene sind bei ihm die sozialen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach sozialen Beziehungen und nach Zugehörigkeit. Und diese drei ersten Ebenen kann man nach Maslow so, ich nenne es mal ein bisschen salopp, als Basisbedürfnisse ansehen. Er nennt es Defizitbedürfnisse. Also das muss erstmal erfüllt sein, diese Basis muss erstmal geschaffen sein, bevor ein Mensch sich dann überhaupt auf die höheren Bedürfnisse und deren Erfüllung konzentrieren kann. Und was sind diese höheren Bedürfnisse? Einmal die vierte Ebene, die Individualbedürfnisse, das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung, Selbstwirksamkeit und Erfolgen. Und die fünfte Ebene, quasi die höchste Ebene, die Ebene der Selbstverwirklichung, das Bedürfnis, das eigene Potenzial zu entfalten. Und wenn wir dieses Modell der Bedürfnispyramide jetzt einfach mal als so eine Art Schablone nehmen und dann auf das schauen, was du gerade als Entwicklung, Beobachtung, Wahrnehmung beschrieben hast, dann finden wir das doch irgendwie bestätigt oder zumindest irgendwie in diese Bedürfnispyramide ganz gut einzuordnen. Denn wir beide gehören dann zu einer Generation, die die erste ist, bei der man mit Fug und Recht sagen kann, die ersten drei Bedürfnisebenen sind ausreichend erfüllt. Und damit hätte unsere Generation erstmals überhaupt die Voraussetzungen, die Möglichkeit, die höheren Bedürfnisebenen 4 und 5 überhaupt in den Blick zu nehmen und sie zum wesentlichen Inhalt des Lebens, des Alltags machen zu wollen, machen zu können und zu machen. Bei unseren Eltern war das ja dann noch ganz anders, weil früher schlichtweg auch und nicht zuletzt vor dem Hintergrund von zwei Weltkriegen die Bedürfnisse der ersten drei Ebenen noch fundamental im Mittelpunkt stehen mussten. Und wiederum dann weitergedacht, wenn dem so ist, dann stehen wir jetzt in unserer Entwicklung vielleicht wirklich erstmalig in dieser eigentlich ja sehr positiven Lage, uns überhaupt zu fragen, ja, und wie erfülle ich denn jetzt meine Bedürfnisse in den höheren Bedürfnisebenen? Wie geht das eigentlich?
Ich glaube, dieser Blick auf die oberen Stufen der Bedürfnispyramide ist noch unter einem anderen Aspekt interessant, weil man da auch die veränderte Wahrnehmung der Rolle von Politik oder von staatlicher Organisation oder allem, was dazugehört, erkennen kann. Wie gesagt, auf den unteren Stufen dafür zu sorgen, dass die Menschen genug zu essen haben, die grundlegenden Sicherheitsbedürfnisse zu gewährleisten, das sind die Basics oder die Essentials des Staates, wie ich schon sagte. Wenn er das nicht kann, dann brauchen wir ihn auch nicht. Schon bei den sozialen Bedürfnissen wird es ein bisschen komplexer. Und wenn wir uns da auch die historische Entwicklung des Staates anschauen, dann hat sich ja genau diese soziale Komponente, also wir müssen jetzt nicht nur vom Sozialstaat als dem Staat der Leistungen wie das Bürgergeld oder so ausschütte denken, sondern überhaupt, dass der Staat eine gewisse Verantwortung übernimmt für die Gestaltung der sozialen Beziehungen in der Gesellschaft. Das ist eine Entwicklung, die jetzt nicht bis zu den Ursprüngen des Staates zurückgeht. Das hat man später draufgesetzt. Eigentlich so erst, nachdem man auch die Verwerfungen des 19. Jahrhunderts an dieser Stelle gesehen hatte. Und wenn wir jetzt mal uns diese vierte Stufe anschauen, hast du von Anerkennung und Wertschätzung gesprochen. Versuchen wir uns doch mal zurückzuerinnern. Wie gesagt, ich habe den Vorteil des fortgeschrittenen Alters, dass ich mich jetzt schon ein bisschen länger zurückerinnern kann. Ich kann mich nicht entsinnen, als ich so vor 40 Jahren anfing, mich für Politik zu interessieren und auch zu engagieren, dass da der Begriff etwa Wertschätzung eine so zentrale Rolle gespielt hätte. Während heute, wenn ich jetzt im Moment unterwegs bin als Politiker, ich werde an allen Ecken und Enden damit konfrontiert, dass man von mir Wertschätzung erwartet, dass man meine Wertschätzung wiederum umgekehrt wertschätzt, dass ich mir auch selber die Frage stelle, werde ich eigentlich in diesem Amt und in der Arbeit, die ich leiste, genug wertgeschätzt. Also dieser Gedanke der Wertschätzung, ich bleibe mal bei diesem Begriff, hat in der Gesellschaft von heute, ja auch nicht nur in der Politik, sondern auch etwa in Beziehungen, im Arbeitsverhältnis oder so, aber hat eine solche Dominanz gewonnen, die vor Jahren oder Jahrzehnten noch völlig undenkbar gewesen wäre. Also wenn ich vor 40 Jahren gesagt hätte, also eine der wesentlichen Aufgaben der Politiker ist, jetzt beispielsweise den Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, ich glaube, da hätten mich die Menschen damals angeschaut und gesagt, was bitte soll die Politik hier machen? Und heute ist das völlig normal, dass wir in diesen Kategorien sprechen, denken und auch arbeiten. Und damit sind wir bei der Selbstverwirklichung. Da sind wir jetzt noch nicht so weit, dass die Politik jetzt schon Rezepte für die Selbstverwirklichung entwerfen würde. Vielleicht ist das auch nicht ihre Aufgabe.
In diesen Situationen, was ist denn dann mit Wertschätzung gemeint? Geht es dann letztlich doch darum, sagen, ich brauche mehr Geld dafür, weil ich eigentlich viel mehr leiste, als mir irgendwie an Wert anerkannt wird? Oder geht es da schon auch um etwas Tieferes? Was ist es dann? Sind es diese höheren Bedürfnisse oder ist das auch eigentlich uns insgesamt noch gar nicht so ganz klar?
Ich glaube tatsächlich, dass uns das noch nicht so ganz klar ist. Deswegen würde ich dir die Frage auch gerne zurückgeben. Aber ich will trotzdem mal versuchen, sie ein bisschen näher einzugrenzen. Also der Gedanke Wertschätzung auf die monetäre Dimension zu übersetzen, das ist natürlich, wenn ich das mal so sagen darf, eine relativ primitive Form, Wertschätzung auszudrücken. Und sie wird natürlich in der politischen Diskussion sehr gerne als Kampfbegriff eingesetzt. Also ich sage mal, es begegnet einem typischerweise in Tarifverhandlungen nach dem Motto, also wenn du mir jetzt nicht mindestens 5% oder 200 Euro mehr im Monat zahlst, dann fühle ich mich nicht hinreichend wertgeschätzt. Das würde ich jetzt mal sagen. Also das ist nicht die Art von Diskussion, die ich so als passend empfinde. Ich meine, dass jeder 5% und 200 Euro mehr haben möchte, alles legitim, alles gut. Aber ich finde, das muss man nicht mit solchen Kategorien aufladen. Und trotzdem ist die Tatsache, dass der Begriff auch in diesem Kontext verwendet wird, sagt etwas aus über die Rolle, die er ganz generell spielt. Aber wenn ansonsten jetzt mal außerhalb dieser Kontexte Wertschätzung erwartet wird, dann ist das, ich will es mal so sagen, die Menschen wollen gesehen werden. Die Menschen wollen gesehen werden, sie wollen anerkannt werden in dem, was sie tun. Und das ist sozusagen eine weiche Währung. Das, da gibt es auch kein Patentrezept dafür. Aber es geht wirklich darum, sozusagen die dahinterstehende Leistung in besonderer Weise zu erkennen. Ich will es vielleicht mal versuchen, mit in der Abgrenzung zum Gegenteil es herauszuarbeiten. Ich hatte an der Uni einen mir wirklich sehr lieben, sehr wertgeschätzten Kollegen aus dem Schwabenland. Und der pflegt immer zu sagen, mit einer schönen schwäbischen Redensart, nett bruttelt ist genug gelobt. Also nach dem Motto...
Das kenne ich aktuell auch noch. Ja, ich nenne keine Namen.
Das ist in unserer Gesellschaft auch sehr stark verbreitet. Das ist historisch sogar tradiert. Und jetzt sind wir wieder bei der Bildung. Das ist so ein klassisches pädagogisches Konzept auch eigentlich, gerade in Deutschland. Wir suchen nach Fehlern, um sie auszumerzen. Ich benutze mal bewusst dieses martialische Wort, zu korrigieren, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr gemacht werden. Deswegen sind wir ständig auf der Fehlersuche. Und wenn keine Fehler mehr da sind, dann haben wir eigentlich schon den Optimalzustand erreicht. Dann gibt es ja nichts mehr zu kritisieren. Und das ist gleichzeitig sozusagen das maximale Lob. Das ist das traditionelle Denken. Aber davon haben wir uns in der Bildung beispielsweise schon lange verabschiedet. Wir sagen, wir brauchen eine Fehlerkultur. Fehler sind eigentlich was Gutes, weil man daraus lernen kann, muss natürlich auch daraus lernen. Die Überwindung beispielsweise von Fehlreaktionen und so weiter, das ist eine besondere Leistung, die auch besonders hervorgehoben werden muss. Das ist das, was heutzutage auch, so wie unsere Kinder und Jugendlichen auch erziehen, dass wir sagen, der Mensch braucht Lob. Und Selbstkritik muss heutzutage irgendwie so positiv verpackt werden. Also ich gehe heute nicht mehr hin und sage, also was du da fabriziert hast, ist ja wohl absoluter Müll. Sondern sagen, naja, das war jetzt vielleicht noch nicht so optimal, aber da sind ein paar gute Ansatzpunkte drin, aus denen man noch mehr machen könnte. Man müsste es vielleicht so oder so interpretieren oder in diese Richtung hin entwickeln. Ist eine andere Herangehensweise. Sie ist, nimmt, glaube ich, auf die menschliche Psyche wesentlich mehr Rücksicht und das übersetzt sich natürlich eben auch in die politische Diskussion. Und deswegen reagieren wir vielleicht auch heute empfindlicher auf politische Kampfbegriffe oder Argumentationsstrategien als früher, weil wir sie irgendwo als herabsetzend betrachten. Auch dieser Begriff ist ja etwas, also früher, ich meine, gut, man konnte seinen Gegner formal beleidigen mit irgendwelchen Begriffen, die mit A oder SCH anfingen, aber unterhalb der Schwelle der Formalbeleidigung war eigentlich doch mehr oder weniger alles erlaubt und da hieß es, hab dich nicht so, ne? Also, wo hobelt wird fallen Späne und was dergleichen Redensarten zu mehr sind. Das ist heute in der politischen Debatte, also in der zivilisierten politischen Debatte, ich komme auch gleich noch auf die dunkle Seite, ist das eigentlich alles verpönt. Also man muss sehr Acht geben, dass man ja niemanden herabsetzt, erniedrigt, diskriminiert oder und das ist im Prinzip auch alles nur die umgekehrte Seite von Wertschätzung. Das ist eine Dimension, die in der politischen Argumentation, in der Debatte auch eine wesentlich größere Rolle spielt. Ungeachtet der Tatsache, ich habe gesagt, ich will noch was zur dunklen Seite sagen, dass sich vielleicht gerade, weil wir das im Hauptstrom der politischen Debatte jetzt so sehr betonen, dass sich da mittlerweile eine Gegenbewegung gebildet hat, die sich vor allem in den sozialen Medien manifestiert, darüber haben wir ja im Podcast auch schon häufiger gesprochen, wo der Ton jetzt plötzlich super rau und grob und beleidigend wird, also in einer Art und Weise, die man auch früher nicht akzeptiert hätte. Also da fällt jetzt plötzlich so die Debattenkultur auseinander. Wir haben auf der einen Seite eine immer weiter feine, ausziselierte, positive Debattenkultur, die versucht möglichst so negative Erlebnisse zu vermeiden. Auf der anderen Seite als Reaktion darauf, also sozusagen die Brutalität und Rohheit in der Auseinandersetzung auf die Spitze getrieben. Ich weiß noch nicht, wo das hinführt.
Und das jetzt mal mit Blick auf unsere Leitfrage für diese Reihe. Brauchen wir eine Glücks- statt einer Wachstumspolitik? Bedeutet dieser Wandel, den du gerade beschreibst, in der politischen Debatte, in der das Thema Wertschätzung eine neue Bedeutung, überhaupt eine Bedeutung bekommt und solchen Raum ergreift. Bedeutet das, dass auch das Ziel der politischen Debatte, des politischen Handelns sich schon verändert hat? Wirklich die Bedürfnisse, die höheren Bedürfnissebene der Menschen in den Mittelpunkt kommen, zum Ziel werden? Oder ist es zwar schon irgendwie, okay, wir wissen, das ist was Wichtiges, aber das Ziel, das eigentliche Ziel, Wachstumspolitik, harte Zahlen, Daten, Fakten, finanzieller Wohlstand und so weiter, das Ziel hat sich eigentlich noch nicht geändert, ist noch das alte.
Ich glaube, da schneiden sich zwei Kreise. Und zwar auf der einen Seite, dass wir eben erkennen, dass es mit dem, was du Basisbedürfnisse genannt hast, nicht getan ist, auch politisch nicht getan ist. Für den einzelnen Menschen sowieso nicht. Aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Leidenschaft, die aus unserer Kultur herauskommt, dass wir alles am liebsten quantifizieren, messen und sozusagen in handhabbare und bewertbare Kategorien einteilen wollen. Und da muss man halt natürlich sagen, das sind natürlich sozusagen diese harten Faktoren, die sind natürlich viel besser messbar. Ich meine, wenn es um Sicherheit geht, ja, ich kann mal sehen, wie ist denn die Kriminalitätsbelastung, um mal mit was ganz Einfachem anzufangen. Das kann ich zählen, ich kann Straftaten zählen. Wenn es darum geht, habe ich genug zu essen? Ich meine, ja, klar, ich kann Tonnen Lebensmittel zählen oder was auch immer. Also das sind auf jeden Fall alles Dinge, wo ich sagen kann, da habe ich einen objektiven Maßstab und da kann ich sagen, das und das ist da. Und ich kann bis zum Wissen gerade sogar sagen, das und das ist genug oder es ist jedenfalls eine Annäherung an den Idealzustand. Und dann ist an der Stelle auch erstmal gut oder man redet vielleicht über eine weitere Optimierung. Sobald ich in die sozialen Bedürfnisse gehe oder gar in solche Bereiche wie Anerkennung, Wertschätzung, von Selbstverwirklichung wollen wir nochmal gar nicht reden, bin ich in einem nicht mehr quantifizierbaren Bereich. Ich kann ja nicht sagen, also jeder Mensch braucht pro Tag 3 Unzen Wertschätzung. Das funktioniert nicht. Und damit ist das viel, viel schwerer zu beschreiben, ist eigentlich nicht messbar. Und natürlich würden wir auch Politik oder den Erfolg von Politik halt gerne messen. Und deswegen stützen wir uns nach wie vor auf die harten Faktoren ab, weil wir mit den Weichen einfach noch nicht richtig umgehen können, obwohl wir wissen, dass sie wichtig sind.
Ich finde es auch ganz spannend, dass du mehrfach von Rezepten gesprochen hast. Auch eine spannende Frage, ist Politik überhaupt dazu da, irgendwie Rezepte zu verordnen, damit dann alle auch glücklich werden? Oder muss Politik nicht auch da sich ein bisschen bewegen und sagen, kann ich nicht, aber ich bin trotzdem dafür verantwortlich, dafür zu sorgen, dass in unserer Gesellschaft das möglich ist?
Das würde ich absolut so sehen und versuche mich mal von der anderen Seite her zu nähern, über das, was wir so als politische Kommunikation bezeichnen. Wenn wir uns mal überlegen, das, wovor ja jeder Politiker die meiste Angst hat, irgendwie mal in so einen Shitstorm hineinzugeraten, der einem schlimmstenfalls das Amt kosten kann. Wie kann so etwas passieren? Okay, klar, es gibt handfeste Skandale, was weiß ich, Korruption oder sowas, sowas auch messbar. Wer sich dessen schuldig macht, klar, fliegt aus dem politischen Amt, das ist eine Frage auch der Selbstreinigungskraft einer Gesellschaft, das funktioniert aber und das sind ja auch die absoluten Ausnahmefälle. Aber werden Politiker ansonsten heftig kritisiert oder verlieren sogar ihre Ämter, weil sie irgendwelche harten Kennzahlen nicht bringen? Die Beispiele sind schwer zu finden. Welcher Innenminister hat schon mal seinen Hut nehmen müssen nach dem Motto, also das waren jetzt aber mal 100 Straftaten zu viel im letzten Jahr? Das ist etwas, das nimmt man zur Kenntnis. Man sieht vielleicht Entwicklungen, gibt auch Bewertungen, Leute haben das Gefühl, der kriegt das besser hin, der kriegt das schlechter hin. Aber dass man irgendwie an so einer Kennzahl festgemacht werden würde und sagt, also damit hat er jetzt erwiesen, damit ist er jetzt fähig oder unfähig und deswegen hat er das Amt verdient oder nicht, das passiert doch eigentlich nicht. Was sind die wirklich gefährlichen Momente, kommunikativ betrachtet, im Leben einer Politikerin oder eines Politikers? Es sind die emotionalen Momente. Es sind die Momente in sozialen Beziehungen. Es sind die Momente, wo Anerkennung oder Wertschätzung oder Empathie auf Seiten einer politischen Figur vermisst werden. Es ist das Lachen im falschen Moment. Wenn man gerade mal das prominenteste Beispiel aus dem letzten Bundestagswahlkampf denken. Oder ich habe vor einiger Zeit, da gab es eine Dokumentation über Angela Merkel und da kam, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, aber da kam mal eine Szene, wo sie in einer Fernsehdiskussion, da war ein palästinensisches geflüchtetes Mädchen, sie eben sozusagen damit konfrontierte nach dem Motto, ich will nicht zurück. Und die Kanzlerin dann versuchte zu erklären, ja, aber wie es halt ihre Art war, sie waren uns immer ein sehr rationaler Mensch. Ja, aber nach den politischen Prinzipien kann es sein, dass du zurück musst. Dann fing das Mädchen an zu weinen. Dann versuchte sie es zu trösten. Ich fand sogar, ich konnte mich damals gut in Angela Merkel hineinversetzen. Ich meine, das ist eine Situation, die ist einfach fürchterlich. Und da kannst du eigentlich nur unbeholfen reagieren. Ich fand eigentlich, sie hat sogar menschlich sympathisch reagiert, aber es kam nicht rüber. Und das war eine der schlimmsten Shitstorms, glaube ich, die sie in ihrer ganzen politischen Karriere erlebt hat. Dass sie mir gesagt hat, wie kann sie so herzlos mit diesem armen Mädchen umgehen? Also wahrscheinlich gab es wenige Momente in ihrer politischen Karriere, die für ihre Reputation, für ihr Image so gefährlich waren. Und das hatte mit harten Faktoren und messbaren Zahlen überhaupt nichts zu tun.
Die Frage danach, wie glücklich ist eine Gesellschaft und was kann Politik daraus lernen, ist nicht so absurd von uns irgendwie mal so zusammengeführt und gegriffen, sondern ich will auf den World Happiness Report hinaus der Vereinten Nationen. Das gibt es ja schon als Idee und auch nicht erst seit vorgestern, sondern schon rund eine Dekade etwas mehr. Das in den teilnehmenden Ländern seit 2012 erhoben wird, regelmäßig erhoben wird, wie glücklich ist eine Gesellschaft und dass daraus dann politische Empfehlungen abgeleitet werden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Welche Rolle spielt in der politischen Welt, Alexander, der World Happiness Report?
Also ganz ehrlich, keine. Weil am Ende hilft es uns nichts, wie man in diesem Happiness Report gelistet ist. Also nur mal auf dieses Beispiel einzugehen, weil wir haben uns den ja vorher angeschaut. Da liegt Deutschland von 195 Staaten auf Platz 16.
Die Ergebnisse 2023, ja, ist völlig richtig.
Ja,
genau. Schon nicht schlecht.
Ja. Das finde ich ehrlich gesagt verdammt gut. Also da könnte man sogar sagen, okay, ist immer schöner, wenn man noch unter den ersten 15 ist, aber da brauchen wir uns jetzt nicht dafür zu schämen. Wenn wir uns anschauen, dass beispielsweise ein Land wie Kanada, das uns ja immer so auch als Beispiel gezeigt wird, liegt in Anführungszeichen nur auf Platz 13. Frankreich weit hinter uns, Großbritannien hinter uns, Belgien, Tschechien hinter uns, Österreich interessanterweise knapp vor uns. Wer sind die führenden Länder? Finnland, Dänemark, Island. Okay, kann man sagen, das ist diese Besonderheit der nordischen Länder, die man auch nicht so ganz erklären kann. Platz 4 ist Israel. Israel. Ne? Das Land ist in einem permanenten Kriegszustand. Da muss man wirklich auch um Leib und Leben fürchten. Das haben wir jetzt gerade eben erlebt. Da verlangt der Staat auch von seinen Bürgerinnen und Bürgern ja beispielsweise 2 Jahre Wehrpflicht von den Frauen, 3 Jahre Wehrpflicht von den Männern. Und ich meine, das ist, da stehst du wirklich mit dem Gewehr an der Front und weißt nicht, ob du lebend rauskommst oder ob du nicht irgendjemanden erschießen wirst im Laufe dieser Zeit. Und das Land liegt deutlich vor uns im Glücksatlas, wo sich, glaube ich, keiner in Deutschland, Gott sei Dank, in irgendeiner Form so etwas Gedanken machen muss. Und daran sieht man, das ist mit diesen Glückszahlen, ich finde es ja schön, ich finde es gut, dass das erhoben wird. Es gibt einen Stoff, darüber nachzudenken, aber das ist, glaube ich, für das eigene Land nur begrenzt als Orientierung für die Politik tauglich. Vor allem, also gucken wir uns doch gerade mal unser Land an, das ja auch ein kleines bisschen für seine miesepetrige Tradition bekannt ist. Wenn die Leute da draußen unzufrieden sind, kann ich doch nicht rausgehen und sagen, hey, ihr liegt auf Platz 16 im Glücksreport, seid gefälligst glücklicher. Also ich glaube, das würde ich auch nicht lange überleben politisch, sondern ich muss auf das eingehen, was die Menschen eben fühlen und empfinden. Es hilft aber, das richtig einzusortieren, wenn man sagt, na ja, also wenn die Menschen in so für sowas befragt werden und die eben nicht einer politischen Diskussion gegenübertreten, dann haben sie doch offensichtlich selber das Gefühl, dass ihnen gar nicht so schlecht geht. Das ermutigt einen dann wieder.
Hältst du Glück überhaupt für ein legitimes Ziel? Ich möchte einmal den Politiker fragen und dann möchte ich aber auch den Menschen Alexander Lorz fragen.
Nehmen wir mal den ersten Antwortversuch auf diese Frage als Überleitung in das, was wir ja erstens miteinander und zweitens mit unseren Gästen im Fortgang dieser Staffel und dieser Linie noch weiter erörtern wollen, weil ich glaube, das ist wirklich die Kernfrage, über die wir uns noch vertiefter Gedanken machen müssen. Wir haben heute nur eine erste Annäherung an diese Frage vollzogen. Ich mache also einfach mal auch einen ersten Aufschlag zur Beantwortung dieser Frage, aber betone ausdrücklich, dass das noch lange nicht die Antwort sein kann. Deswegen wollen wir uns auch ein bisschen vertiefter damit beschäftigen. Ich glaube ja, dass Glück am Ende sogar das legitime Ziel schlechthin ist, individuell wie kollektiv, weil du mit der kollektiven Frage angefangen hast. Ich komme nochmal zurück auf die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, Pursuit of Happiness, wobei wir auch hier genau auf die Formulierung achten wollen. Das Recht ist Pursuit of Happiness. Es ist keine Guarantee of Happiness. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung verspricht dir nicht, dass du glücklich wirst. Sie verspricht dir, dass du eine Chance bekommst, dein Glück zu verfolgen. Das ist ein Unterschied. Aber ja, ich denke, dass Politik das Glück, wir würden normalerweise etwas weniger hochtrabend sagen, das Wohlbefinden, auf Englisch Wellbeing, aber warum soll man nicht Glück sagen? Das Glück, die Happiness der Menschen im Blick haben sollte. Nicht mit dem Anspruch, eben jeden Menschen glücklich machen zu können, das wäre, glaube ich, absurd und vermessen, aber mit der Zielsetzung, die Rahmenbedingungen zu schaffen in der Gestaltung unserer Gesellschaft, unseres Gemeinwesens, dass man zumindest sagen kann, da stehen der Pursuit of Happiness keine fundamentalen Hindernisse mehr im Weg. Das bricht sich dann auf Dinge herunter, wie zum Beispiel, dass wir im Bildungssystem, weil wir es heute schon ein paar Mal als Beispiel benutzt haben, eben auch jeder grundsätzlich die Chance haben muss, auch mit entsprechender Förderung, sein Potenzial optimal zu entfalten, sodass man nicht schon quasi am Beginn des Lebens dadurch gestoppt wird, dass man einfach keine Teilhabe an Bildungschancen bekommt. Aber das könnte man jetzt, wie gesagt, durch viele weitere politische Bereiche durchdeklinieren. Die zweite Frage, ganz persönlich. Ich glaube, das sollte sich jeder Mensch auch eingestehen und vornehmen. Natürlich wollen wir glücklich sein. Rausgehen mit dem Gefühl, das Leben ist schön und jeder Tag lohnt sich zu leben. Das ist für mich auch so eine Art, wie man Glück definieren kann. Da allerdings betone ich nochmal, was ich auch am Anfang schon mal gesagt hatte, da kann ich vielleicht Politik ein bisschen für die Ausgangs- oder für die Rahmenbedingungen in die Haftung nehmen, aber am Ende kann jeder Mensch nur persönlich glücklich werden. Und wir haben genug Beispiele von Menschen, die unter perfekten äußeren Bedingungen aufwachsen und tief unglücklich sind. Umgekehrt Menschen, denkt man das israelische Beispiel, die unter objektiv extrem schwierigen Rahmenbedingungen aufwachsen und total glücklich sind. Und natürlich gibt es das auch dann in Übereinstimmung, gute äußere Rahmenbedingungen und ich bin glücklich oder schlechte äußere Rahmenbedingungen und ich bin unglücklich. Was ich am Ende daraus mache, aus dem, was mir die Politik oder die Gesellschaft oder mein Umfeld, meine Eltern, meine sozialen Kontakte an Möglichkeiten bieten, was ich am Ende daraus mache und was ich vor allen Dingen für meinen individuellen Gemütszustand, und das ist ja Glück, daraus mache, das bleibt schon auch meine Verantwortung. Und das kann am Ende, glaube ich, auch niemand anders als man selber entscheidend beeinflussen und gestalten.
Und ich glaube, das ist ein Punkt, da haben wir hier bei uns noch einen ganzen Weg vor uns. Bei den Gelegenheiten, die ich jetzt privat immer mal wieder genutzt habe in den letzten 1-2 Jahren, mal Menschen zu fragen, oder ist es ein Ziel von dir, ununterbrochen glücklich zu sein? Ich kriege, weiß ich nicht, ob du es vorher sagen kannst, ich kriege immer die Antwort, nee, geht ja gar nicht. Nee, also wenn ich zufrieden bin, das reicht. Ohne Ausnahme. Und da kommen wir vielleicht an einen Punkt, den wir dann auch ja noch mal ein bisschen verfolgen wollen. Wissen wir als Menschen überhaupt, wie wir glücklich werden? Trauen wir uns das überhaupt? Oder halte ich sowieso nicht für möglich, Deswegen ist Zufriedenheit mein Ziel. Wenn das
und
wirklich.
Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Zufriedenheit
und was ist der Unterschied? Und ich bin absolut bei dir. Ich glaube, niemand kann erwarten, dass Politik, übrigens auch nicht andere Menschen oder so, dafür sorgen können, dass ich glücklich werde. Das muss ich schon selber tun. Aber die Rahmenbedingungen so zu beeinflussen oder dazu beizutragen, dass jemand diese Chance auf eigenes Glück nutzen kann, da glaube ich, haben wir noch Luft nach oben. Aber der Frage wollen wir danach gehen. Wir haben uns heute natürlich auch genau um diese Frage ein bisschen rumgedrückt, die wir gerade hatten. Was ist Glück eigentlich? Was ist denn ein glückliches Leben? Und ist das nicht das Gleiche wie Zufriedenheit? Aber genau da wollen wir ja ein bisschen tiefer gehen, auch mit dem ein oder anderen Experten, den wir uns dann zu dem Thema holen.
Genau, wir hoffen, dass das heute schon mal ein ordentlicher Appetitanreger war. Und wenn ihr diese Thematik grundsätzlich interessant findet, wie wir sie heute angerissen haben, dann hört doch die nächsten Male wieder rein, wenn wir diese Linie weiter verfolgen. Und wir versprechen auch jetzt schon sehr zeitnah den ersten interessanten Gesprächspartner als unseren Gast.
Und dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören für heute und bis dahin eine gute Zeit.